ich bin immer erstaunt, wenn ich so gucke auf Meisterschaften, Turnieren. Da wird viel Theorie vermittelt, viel Theorie geübt, gepaukt. Ich habe das mal in einer Situation vor 2 Jahren erlebt bei der deutschen Einzelmeisterschaft. Da war ein U8er, der wurde von seinem Trainer mit der sizilianischen Verteidigung, da musste er das irgendwie bis zum 20. Zug auswendig nochmal auf dem Brett hin und her zeigen, wo ich mir sage, Leute, das ist U8, da ist Kreativität gefragt am Schachbrett und das verhindere ich damit.
Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 217. Episode des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe hier Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Schachszene. Mein heutiger Gast hat schon in jungen Jahren Verantwortung im organisierten Schach übernommen. Er war Vorsitzender der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern, Präsident des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern und seit 2021 ist er der erste Vorsitzende der deutschen Schachjugend. Ruhe reinbringen und besonnen agieren, so lautet seine Devise. Ja, und der Termin für dieses Interview ist natürlich bewusst gewählt, denn Mitte dieses Monats, vom 18. bis 26. Mai 2024, findet die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft in Willingen statt. Und das ist ein jährlich wiederkehrendes, wunderschönes Schachfestival der deutschen Schachjugend. Und er ist da natürlich maßgeblich beteiligt. Und deswegen hallo und herzlich willkommen nach Stralsund, Niklas Rickmann.
Ja, vielen Dank. Hallo zurück von der schönen Ostseeküste.
Ja, Niklas, lass uns doch am Anfang einfach mal direkt über die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft oder auch kurz DJEM sprechen, weil die steht ja bevor. Und ich denke, das beschäftigt dich momentan auch.
Oh ja, also wir sind tatsächlich so auf der Zielgeraden von der Vororganisation. Die Länder haben ja jetzt alle ihre Zimmerwünsche, ihre Teilnehmenden gemeldet. Das ist immer so ein großes Tohuwabohu, weil natürlich es gibt einen Stichtag, wo alle melden müssen und die meisten sind eher an dem Stichtag dran und nicht Wochen davor, aber das ist auch ganz normal. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn dann ganz, ganz viele Teilnehmer platziert werden müssen in den einzelnen Zimmern, dann haben wir gut zu tun. Wir haben uns das Gott sei Dank aber aufgeteilt, zusammen mit der Geschäftsstelle, mit dem Team von Nikola Franic, dann mein Stellvertreter, der Finn Petersen und ich sind ja die drei, die die Gesamtleitung innehaben und wir sind tatsächlich täglich im Kontakt, lösen irgendwelche Krisen auf, irgendwelche Zimmerwünsche, die dann wieder zurückgespielt werden. Also das ist jetzt so die spannendste Phase. Aber das Schöne ist, das endet jetzt langsam, wenn wir auf den berühmten Knopf drücken und diese Listen mit diversen Wünschen an das Hotel übermitteln. Das heißt, wir spielen den Ball dann mal rüber zu den Mitarbeitern des Hotels und sind dann die Sorgen erstmal los. Natürlich kommen die dann vor Ort wieder.
Okay, also der Schwerpunkt auf den Zimmerwünschen. Ich dachte, dass es jetzt vielleicht mehr so um die sportliche Vorbereitung geht.
Ja, die haben wir natürlich schon vorher getroffen, ne? Also das sind im Grunde genommen so 4 Phasen, die wir vor der DJEM immer haben. Das allererste ist immer erstmal zu gucken, okay, welche Konditionen seitens des Hotels, seitens, sag ich mal, der Dienstleistungen, die wir uns einkaufen müssen. Das heißt, wir müssen einen Finanzplan aufstellen. Das ist immer das allererste. Und dann wird eben halt geschaut, wie viel Helfer brauchen wir vor Ort, also die Teamer, die sozusagen das gesamte Turnier, aber auch die Rahmenprogramme organisatorisch dann mithelfen. Und dann Phase 2 im Endeffekt, das ist dann schon, wo es dann spannend wird für die Teilnehmenden. Was kostet mich unterm Strich? Was kann ich sozusagen als Zimmer in Anspruch nehmen? Wie sehen so langsam die Freiplatzentscheidungen aus? Das ist ja immer die erste Freiplatzrunde, die dann zu diesem Zeitpunkt mit reingeht. Das ist immer so Anfang des Jahres. Und dann fangen ja die ersten Landesverbände auch schon an, ihre Qualifikationsturniere auszuspielen, also die Landesmeisterschaften. Ich weiß zum Beispiel, mein Landesverband MacPom ist immer am erstes dran. Die machen das Ding immer im Februar, also in den Winterferien. Viele andere machen es ja eher vor Ostern oder kurz nach Ostern. Das ist so schon die heiße Phase. Und das Phase 4, was ich vorhin beschrieben hatte, mit diesen ganzen Zimmerwünschen, das denkt man immer, das ist so einfach, aber das ist nicht einfach, weil das Hotel hat halt nur 500 Zimmer knapp zur Verfügung. Stimmung und die Anfrage auch in diesem Jahr war deutlich mehr. Also es wollen immer mehr Leute jetzt untergebracht werden, als wir eigentlich Kapazitäten zur Verfügung haben. Das macht's schwierig.
Ja, das glaube ich. Und ich habe lange Zeit gedacht, man kann bei der DJEM nur mitspielen, wenn man sich über so eine Landesmeisterschaft qualifiziert. Aber ihr habt auch so ein offenes Turnier eingeführt, ne? Vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen.
Ja, gerne. Also in der Tat, wie du schon selber gesagt hast, die Altersklassen U8 bis U18 sind in der Regel feste Qualifikationskontingente. Bei der U8 gibt es noch die kleine Einschränkung, dass man über so ein regionales Qualifikationsturnier der Landesverbände und der DSJ unabhängig der Platzierung auch mit reinrutschen kann. Aber in den anderen Altersklassen, wenn man keinen Freiplatz kriegt, muss man tatsächlich die Schleife über die Länder dann drehen. Und nebenbei haben wir immer viel Anfragen gehabt, auch gerade von Leuten, die das letzte Jahr U18 gespielt haben. Die haben gesagt, ach, ich möchte eigentlich diesen ganzen Zirkus weiter miterleben. Und dann kam vor vielen Jahren die Idee, so eine offene deutsche Einzelmeisterschaft einzuführen. Das ist die ODEM, sagen wir immer gut dazu, oder offene deutsche Jugendeinzelmeisterschaft. Und die unterteilt sich in drei Klassifizierungen. Da gibt es das ODEM A, B und C Turnier. Und das wird so auseinanderklabüstert, dass einmal nach DWZ natürlich gruppiert wird, aber auch so ein bisschen das Alter eine Rolle spielt, dass jetzt, sage ich mal, ab einem gewissen Alter jetzt nicht alle in der ODEM C zum Beispiel spielen. Das ist die unterste Kategorie von den offenen. Und da wollten wir eigentlich so die 20-Jährigen eher ungerne mit drin haben, dass die dann sich eher weiter oben beweisen müssen. Und da haben wir tatsächlich, auch durch Corona, glaube ich, ist das auch wieder eine starke Entwicklung gewesen. Letztes Jahr mussten wir schon relativ schnell, ich glaube nach 3-4 Tagen, die Anmeldetools schließen, in diesem Jahr ähnlich. Also da warten ganz viele, dieses Jahr war es auf den Sonntag nach Ostern, warten sie auf den Startpunkt. Jetzt würde ich mich anmelden und der Server stürzt dann auch in regelmäßigen Abständen immer ab. Also wir werden da richtig geflutet und wir haben auch eine Warteliste nach wie vor. Wenn dann einer mal ausscheidet kurzfristig, dann rückt der nächste nach. Also die Felder sind komplett voll.
Ja, schön, dass es so beliebt ist. Das spricht ja auch für die Veranstaltung. Es haben sicherlich auch einige befürchtet, dass es ausfallen muss aus finanziellen Gründen. Du hast vorher angesprochen, dass es eine gute Stange Geld kostet. Ich habe irgendwas gelesen von 650.000 Euro. Kann man denn solche Summen guten Gewissens ausgeben?
Ja und nein. Grundsätzlich ja, weil wir natürlich durch die Jugendversammlung 2021 natürlich uns auch die Genehmigung dafür geholt haben. Es ist ja ein Vierjahresvertrag, den wir bezüglich der DJEM eingegangen sind, der auch hart verhandelt worden ist.
Mit dem Hotel.
Mit dem Hotel, genau. Und diese Budgetobergrenze, so würde ich es mal sagen, dürfen wir natürlich nicht reißen. Das tun wir auch nicht. Aber wir haben klar den Auftrag von der Jugendversammlung, diesen Umsatz sozusagen zu tätigen. Aber es ist natürlich eine Riesenverantwortung, weil es ist jedes Jahr auch immer, gerade jetzt auch mit der Inflation, immer manchmal doch ein großes Fragezeichen. Sind die Anbieter, wenn ich jetzt so gucke in Richtung Bühnentechnik, das ist ja alles nicht günstiger geworden. Da müssen wir auch immer stark verhandeln, dass das nicht irgendwie ausufert. Aber bisher, auch dieses Jahr, gelingt es uns wieder, dass wir so wie im letzten Jahr kein Defizit erwirtschaften werden, sondern dass im Grunde genommen die Teilnehmerbeiträge und das, was auch reinkommt, im Grunde genommen die Ausgaben fast 1:1 decken wird.
Ah, okay, schön, ja. Ja, man hört immer wieder von der guten Stimmung bei der DJEM, aber bei so vielen Kindern und Jugendlichen bleibt es sicher nicht aus, dass auch mal über die Stränge geschlagen wird. Und ich habe im Meldebogen für Betreuer von Hinweisen in Bezug auf Alkohol gelesen. Gibt es da denn auch Exzesse, die euch so ein bisschen Sorgen machen?
Nein, nein, eigentlich nicht. Das ist natürlich selbstverständlich, dass wir in unseren Betreuerbögen das mit reinschreiben. Das hat sich aber auch in den letzten Jahrzehnten, kann man eigentlich schon sagen, als Selbstverständlichkeit entwickelt. Natürlich ist es immer so, wenn die Meisterschaft vorbei sind, so am letzten Abend, dann gibt's dann doch den einen oder anderen Jugendlichen, der dann mal um die Ecken ziehen will. Aber wie gesagt, innerhalb des gesamten Areals in Willingen haben wir eigentlich kein Problem mit solchen Exzessen, wie du es gerade beschrieben hast. Die Zeiten sind, glaube ich, schon lange vorbei. Wenn uns ein Hinweis gegeben wird, dann achten wir natürlich sehr drauf, und sollte dann wirklich mal so ein Vorgang da sein, werden wir da auch resolut handeln, weil für uns ist ganz wichtig, es ist eine Sportveranstaltung, wir haben eine Vorbildfunktion gerade gegenüber den Kindern und Jugendlichen, und da haben wir auch null Toleranz. Also das ist ganz klar, sage ich mal, unsere DNA, was sozusagen den Alkoholkonsum betrifft. Und wir haben auch ein bisschen das erweitert. Es ist ja auch das eine oder andere, der ein oder andere Jugendspieler gerne raucht. Das war immer so das Problem im Eingangsbereich, dass dann so die Raucher davor standen und eine Riesenwolke. Das haben wir jetzt auch seit 2 Jahren verbannt, weil ich denke, man muss nicht im Eingangsbereich, so wie beim Krankenhaus, finde ich auch mal eklig. Das muss nicht sein, und die haben jetzt ihre Raucherecken zugewiesen bekommen. Es hält sich nicht immer jeder dran, aber wir achten schon darauf, dass das irgendwo dann auch gesittet vonstatten geht.
Gibt es denn neben dem Schach auch ein Rahmenprogramm für die Spieler oder auch für die, ich sag mal, schachinteressierten Betreuer oder Trainer?
Genau, also da haben wir eine ganze Menge, auch in diesem Jahr wieder mehr auf die Beine gestellt. Ich wundere mich auch wirklich immer, wo holen wir das alles her, aber es funktioniert. Wir haben natürlich immer so die Traditionalisten mit bei, also sprich, wir haben eine große Freizeithalle, wo wirklich viel Spiel, Unterhaltung, also unter anderem Tischtennis, Badminton, dann natürlich dieser SingStar-Abend, der jedes Mal aufgeführt wird. Verschiedene kleine Spiele, Malecke und so weiter. Das ist so das Standardprogramm. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr den großen Fußballkäfig zur Verfügung haben. Das ist immer gar nicht so einfach, sowas zu organisieren, weil es auch meistens mit Kosten verbunden ist. Aber da sind wir dankbar, dass die deutsche Sportjugend ein Programm Move aufgemacht hat, also Bewegung. Und da haben wir gesagt, Schach und Bewegung, das passt doch irgendwie zusammen. Und wir holen uns einfach diese Bewegungseinheit mit rein, wollen also viel Bewegungsspiele in der Freizeithalle anbieten, um einfach unsere Schachspieler da nach den 6 Stunden, die möglicherweise am Schachbrett verbracht werden, dass sie eben auch ihre Gelenke, ihre Arme, Beine und so weiter auf Trab halten können. Also das wird auf jeden Fall ein großes Highlight sein. Dann bieten wir natürlich immer auch Ausflüge wieder an in Willingen und Umgebung. Diverse Rahmenprogramme. Wir haben ja immer diesen Dabei-Cup, wo Betreuer, Eltern, Mitreisende gerne sich selber beweisen können. Da geht es gar nicht mal darum, wer wird jetzt Erster und welche Spielstärke hat man, sondern einfach dabei sein, da ist alles, und das ist auch immer gut angenommen. Und in diesem Jahr, wir haben es letztes Jahr schon mal getestet mit einer Ausbildungsreihe, ist ja mehr Schiedsrichterausbildung in der Regel als traditionelles Thema mit angesiedelt. Letztes Jahr hatten wir das Schulschachpatent schon angeboten, und in diesem Jahr haben wir es nochmal erweitert, weil die Nachfrage war sehr groß für das Kinderschachpatent, also Schach an Kitas, und auch sozusagen das Breitenschachpatent. Das richtet sich eher so an interessierte Leute, die im Verein ein bisschen mehr vielleicht machen wollen, aber noch nicht genau wissen, was hat ein Verein überhaupt für eine Funktion, welche Themen kann ich gerne anbieten, was ist überhaupt Breitenschach, wo kann ich mich einbringen in die gesamte Geschichte. Also das wollen wir dieses Jahr ebenfalls mit anbieten. Da bin ich auch dankbar, dass wir da eine ganze Woche so als Bildungswoche im Programm mit drin haben. Und natürlich das, was immer so ein kleiner indirekter Höhepunkt ist von vielen Spielenden, ist das Mannschaftsblitzturnier. Das wird ja wieder stattfinden. Das war letztes Jahr schon wieder sehr, sehr gut besucht. Und ich glaube, dieses Jahr wird es noch mehr sein, dass wir vielleicht sogar 60, 70 Mannschaften da im Raum wieder drinne sitzen haben. Das ist dann nochmal so ein schöner Abschluss, gerade zum Ende der Meisterschaft hin. Also ja, und ich habe ganz viel noch vergessen. Ich weiß, dass für die Kleinen, also U8 und Kika-Kinder, da wird auch ganz, ganz viel vorbereitet von unserem Leuchtturmteam, sage ich mal dazu, die da auch bestimmt Verkleidungsaktionen schon vorbereitet haben. Also das ist ganz viel, und eigentlich sollte keiner gelangweilt während der DM-Woche nach Hause fahren können, sondern jeder sollte irgendwo was für sich mitnehmen.
Ja, also das macht auf jeden Fall Lust, dabei zu sein. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu verfolgen? Hoppla, jetzt fällt das Mikro
um. Ja, jetzt ist es wiedergefunden. ja, das ist natürlich auch mal ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ja viele Eltern gar nicht mitreisen können, wollen oder sollen. Und da bieten wir nicht nur, sage ich mal, über X-Plattform die täglichen Berichterstattungen an oder über unsere Homepage, sondern wir werden auch wieder live streamen. Und der ein oder andere Special Guest hat sich auch schon angekündigt. Ich darf aber nichts verraten, wer das sein wird. Ich kann nur sagen, zwei Hochkarätige haben wir auf jeden Fall am Start, die auch sehr bekannt sind. Die werden innerhalb der Pfingstwoche dann auch Partien kommentieren, also mit dem Livestream zusammen. Und das Schöne ist noch zusätzlich, wir werden tatsächlich das in diesem Jahr hinkriegen, so die Technik dann mitspielt, dass wir alle Bretter inklusive der U8 live übertragen können.
Okay, das hört sich gut an. Also der Stream ist vermutlich auf Twitch, ne? Da hat die Schachjugend ja einen eigenen Kanal.
Genau. Okay, ja. Das bieten wir über Twitch an und die Partien werden dann auch, wie gesagt, über unsere diversen Kanäle weitergeleitet werden. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist da, dass wir wirklich jedes einzelne Brett übertragen können. Ich weiß, es gibt immer manche Eltern, die wundern sich dann, dass es so eine Zeitverzögerung gibt, aber die ist absichtlich auch gewollt. Und wir müssen natürlich auch mal gucken, dass die Serverkapazitäten geeignet sind, ne? Denn da ist ja eine ganze Menge an Datenvolumen unterwegs.
Ja, sehr cool. Dann wünsche ich allen Teilnehmern schon mal viel Spaß und würde dann übergehen zu deinem eigenen Werdegang, wenn du zur DJEM nichts mehr hast.
Ja, ich denke, die Vorfreude ist da und schönes Wetter wünschen wir uns wie jedes Jahr, aber es wird wahrscheinlich schon wieder nicht eintreten in Willingen im Sauerland.
Da drücke ich die Daumen. Ja, dann kommen wir mal zu dir. Du bist ja in der damaligen DDR noch aufgewachsen und da hat ja auch das Schulschach eine große Rolle gespielt. Vielleicht kannst du mal berichten, wie so deine Schachanfänge bis zum ersten Besuch im Schachverein waren, weil der war ja bei dir gar nicht so früh.
Ja, also ich bin ja 1982er Baujahr, dementsprechend noch zu tiefster Ostzeit eingeschult worden und das war halt Tradition an der Polytechnischen Oberschule, so nannte sich meine Schule, Juri Gagarin, dass man sich in Zirkeln organisieren will. Heute würde man Arbeitsgemeinschaften dazu sagen und da waren verschiedene Kosmonautenzirkel und so weiter und so fort. Und ich habe mich halt gleich für Schach entschieden, weil meine Mutti hat mir so die Grundzüge beigebracht. Also ich kriegte das relativ früh, ich glaube, da war ich 4 oder 5 Jahre alt. Da konnte ich schon die Regeln. Und dann hat mich das halt sehr interessiert, in dieser Schach-AG oder Schachzirkel mitzumachen. Ja, und dann irgendwann kam die Wende. Und dann verschwand der eine Lehrer, der nächste Lehrer und dann auch der Schachverantwortliche. Und dann gab es ja sowieso diese ganzen Umstrukturierungen innerhalb der Schulen, der Lehrerschaft etc. pp., so dass ich dann im Endeffekt verschwunden bin von der Schachfläche und meine Leidenschaft dann eher für den Fußball gefunden habe. Hab das auch sehr, sehr intensiv betrieben. Dann, wie das manchmal so ist, gefährliche Spiele. Man wird gefoult und dann hat man einen schönen Riss im Kreuzband. Ja, und dann hat man nicht mehr so viel Zeit, sag ich mal, mit Fußball zu verbringen. Und dann habe ich meine alte Schachleidenschaft wieder entdeckt. Und bin dann damals relativ schnell danach zum Schachverein, das war der TSV 1860 Stralsund damals, gegangen. Und das hat mir wieder einfach zugesagt und wie das auch mal so ist, Gleichaltrige gefunden. Ja, und dann hat sich da schnell ein Team draus entwickelt und so bin ich beigeblieben bis heute.
Ja, und du hast das schon so ein bisschen angerissen. Du hast da also in dem Schachverein mehr gemacht, als nur Schach zu spielen, sondern hast dich da gleich in eine kleine Funktionärskarriere im Verein und dann auch im Verband leiten lassen. Ja, wie ist das gekommen? Hast du nicht laut genug Nein gesagt? Oder?
Ja, also das erste Mal hatte ich gar nicht die Gelegenheit, Nein zu sagen. Ich hatte einen Vorsitzenden gehabt, der kommt noch aus strammen NVA-Zeiten. Und der hat dann einfach gesagt, so, du machst jetzt Mannschaftsleiter der zweiten Mannschaft. Also da wurde nicht diskutiert oder gefragt, sondern er hat gesagt, du machst das jetzt. Und ja, in der Tat hätte ich da vielleicht einmal Nein sagen sollen. Da habe ich ja gesagt, okay, du willst ja selber spielen, ist ja kein Problem, da Mannschaftsleiter zu machen. Da wusste ich noch gar nicht, was die Aufgabe eines Mannschaftsleiters ist. Habe ich dann relativ schnell autodidaktisch mitgekriegt und aber es hat mir Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Es hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Und ich sag mal, wenn man da einmal Lunte riecht, dann ist es ja auch so, dass man sagt, okay, man übernimmt dann im Verein noch die ein oder andere Aufgabe dazu. Dann habe ich so das Anfängertraining mehr und mehr mitgeleitet, bin dann auch zu den Meisterschaften als Betreuer mitgefahren. Ja, und dann ist das so, es ist so eine schleichende Entwicklung. Gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie aktiv betrieben habe, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ja, und dann 2001 war das, war die jährliche Jugendversammlung damals von Mecklenburg-Vorpommern, der Schachjugend. Und da ist irgendwie der Landesspielleiter abhanden gekommen. Und da hat dann auch mein damaliger Vereinsvorsitzender Hans Schumann gesagt, ja, das kannst du, melde dich mal. Wir brauchen jemanden, damit der Spielbetrieb da nicht irgendwie den Bach runtergeht. Und dann habe ich gesagt, naja, für ein Jahr kann ich das ja machen. Habe mich dann auch gemeldet, bin auch gewählt worden. Und so bin ich dann erstmal zur Schachjugend beziehungsweise zum Verband gekommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe auch das erste Mal dann Berührungspunkte zur deutschen Schachjugend damit dann gehabt. Das ist ja zwangsläufig so. 2002 weiß ich noch, meine erste Jugendversammlung im Baunatal bei Kassel. Und habe ich gedacht, boah, ne, also das ist ja ein professioneller Verband, weil das kannte ich halt alles nicht so. Mecklenburg-Vorpommern ist halt ein Flächenland, sehr übersichtlich an Schachvereinen, auch an Schachaktivitäten. Und da war ich schon tief beeindruckt. Und habe ich gesagt, irgendwie musst du was mitnehmen davon, auch für deinen eigenen Verband. Ja, und dann vom Spielleiter halt zum Vorsitzenden der Landesschachjugend. Das war dann 2006, würde ich sagen. Ja, genau, 2006 muss das gewesen sein. Ja, und habe dann da im Grunde genommen versucht, unseren Verband zu verjüngen. Ist mir auch relativ gut gelungen, weil das war vorher mal geprägt von doch eher älteren Persönlichkeiten. War gar nicht schlimm, aber ich merkte, dass im Hintergrund sehr viele engagierte Jugendliche halt stehen, aber irgendwie nicht rangelassen worden sind. Und mit einem Schlag tatsächlich 2006, 2007 verjüngte sich die Schachjugend massiv. Das waren auch wirklich so die anfangs goldenen Jahre, so eine Generation, die dadurch entstanden ist, die sich bis heute auch immer noch, sag ich mal, trifft und immer noch über die ja jetzt mittlerweile alten Zeiten austauscht. Ja, so bin ich dann im Grunde genommen in den Verband mit reingekommen.
Ja, und dann auch Vorsitzender des Erwachsenen-Schachverbandes geworden, ne? Du hast in einem Interview mal gesagt, dass das eine ziemlich chaotische Situation damals war. Was war da los?
Ja, das war 2006 hörte der langjährige Präsident Bernd Segebart auf. Das war aber auch allen angekündigt und er hatte sich dann einen Nachfolger schon fast ein halbes Jahr vorher herangezogen, wie sich das so manchmal ja auch ergibt. Und dieser Nachfolger hat dann auch tatsächlich so das erste Vierteljahr 2006 war das dann die Geschicke geleitet und dann kam beruflich und familiär halt was mit rein. Wir wussten es nicht gleich, also das ist ja manchmal immer so der Fehler von gewissen Funktionären, dass sie versuchen, das irgendwie am Köcheln zu halten, aber durch die Belastung auf diesen beiden Ebenen es dann doch nicht schaffen. Und da lag so vieles im Argen. Die Finanzen waren ungeklärt. Es war beim Landessportbund gewisse Sachen nicht reguliert, gerade was so Zuwendungen betrifft und pipapo. Also da waren wirklich mehrere Sachen. Und bei uns war die Konstellation damals so, dass der Vorsitzende der Landesschachjugend gleichzeitig auch Vizepräsident im Landesschachverband ist. Und ja, es gab halt nur einen Vizepräsidenten und dann ging der Präsident irgendwie abhanden und dann drehten sich alle zu mir um und dann habe ich gesagt, ja, gib mir mal eine Woche Bedenkzeit, habe das mit meinen damaligen Vorstandskollegen in der Schachjugend auch erörtert. Die haben dann gesagt, mach das, wir kriegen das hier ohne dich sehr gut auch hin in der Schachjugend, wir haben ja ein gutes Team und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich als Feuerwehrmann rüber zum Landesschachverband und versuche da einfach mit meiner Kraft und mit meiner Energie den Verband einfach wieder aus der Krise herauszuführen und daraus sind dann irgendwo knapp 10 Jahre entstanden.
Ja, knappe 10 Jahre und während dieser Zeit kamst du ja auch mit der Bundesebene dann in Berührung und nicht nur in Berührung, denn auf dem Schachkongress 2011 in Bonn bist du dann urplötzlich Vizepräsident im Deutschen Schachbund geworden und das mit, ich glaube, da warst du noch 29 oder so und es muss auch ziemlich turbulent gewesen sein. Geplant war das auch nicht damals, ne?
Nee, vieles ist nicht geplant irgendwie, du merkst es schon. Ja, Bundeskongresse haben ja so ihre Eigendynamik und der Bundeskongress in Bonn 2011 Der war ganz kurios. Also das war so eine Kampfkandidatur der Präsidentschaftsbewerber Herbert Bastian damals und Hans-Jürgen Weyer. Die hatten sich um die Nachfolge von dem Weizsäcker beworben. Und eigentlich sind viele von ausgegangen, das geht in Richtung dem Dr. Weyer, weil das nun mal der größte Landesverband, aus dem er kommt. Und eigentlich waren die Signale auch klar. Aber man merkte schon an dem Freitag, da ist irgendwie so eine komische Stimmung. Ich will nicht sagen revolutionäre Stimmung, aber es war eine komische Stimmung. Und dann ist der Herbert tatsächlich überraschenderweise gewählt worden. Das sah erst danach nicht aus. Und dann haben die Delegierten irgendwie gemerkt, okay, sind wir auch nicht ganz mit zufrieden. Und dann gab es die nächste Wahl, und zwar der Vizepräsident, glaube ich, damals Sport, mit Hans-Jürgen Hochgräfe, ist ja mittlerweile auch Ehrenmitglied. Und der wurde abgewählt, ohne Gegenkandidaten. Und dann hatte das so eine Eigendynamik gehabt. Dann ging das immer hin und her, dann wurden neue Kandidaten irgendwie aus dem Hut gezaubert, so wie das Kaninchen. Und irgendwann war dann die Stelle des Vizepräsidenten Verbandsentwicklung. Und dann hatte der Herbert Bastian mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ihn zu unterstützen, weil er hatte auch nicht so ein richtiges Team an der Seite gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, Herbert, dir zuliebe mache ich das gerne. Und das war tatsächlich eine Sekundenentscheidung. War vielleicht an der Stelle auch ein bisschen übermütig, bin ich im Nachgang tatsächlich auch selbstkritisch in mich gegangen und habe gesagt, das war, glaube ich, keine kluge Entscheidung, denn ich war mit meinem Landesverband ja tatsächlich gut ausgefüllt, auch auf Vereinsebene beruflich gut ausgefüllt und dann noch so on top Deutscher Schachbund, das ist ja auch manchmal, sage ich mal, sehr, sehr viel auf einmal, was dazu kommt. Und habe das tatsächlich auch nur eine Amtsperiode gemacht. Dann kam hinzu noch eine private Trennung, die mich dann auch sehr behindert hatte in dem Sinne. Und dann habe ich halt für mich festgestellt, okay, ich konzentriere mich lieber wieder auf eins, auf das Land. Das ist und war mir zu dem Zeitpunkt sehr wichtig. Und auf deutscher Ebene werde ich da dann erstmal, wie gesagt, das nicht weiter verfolgen. War eine kluge Entscheidung, habe es sehr gerne gemacht. Also ich habe das genossen, auch einfach mal in die Strukturen reinzuschauen, auch so die ein oder andere Meinung zu spiegeln. Aber im Nachgang muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich für den Verband oder für auch alle klüger gewesen. Ich hätte mich da in 2011 in Bonn nicht bereit erklärt. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich stehe trotzdem zu der Entscheidung.
Ja, vielleicht gibt's ja auch ein zweites Mal, denn irgendwann wächst man ja vielleicht auch aus der Schachjugend raus und überlegt sich nochmal in den Verband zurückzukehren mit einem zweiten Versuch. Könntest du dir sowas vorstellen? Präsident im Deutschen Schachbund?
Also die Frage stellt sich ja aktuell gar nicht. Das, was ich ja letztes Jahr auf der Jugendversammlung angekündigt hatte, eigentlich auch schon 2021 auf der Jugendversammlung, dass ich halt für maximal 4 Jahre zur Verfügung stehe. Das ist auch ein Versprechen, was ich meiner Frau damals gegeben habe. Und das halte ich definitiv auch ein. Also es ist tatsächlich jetzt so das letzte Jahr, was begonnen hat. Also im März nächsten Jahres endet ja meine Wahlperiode. Und da wird es bei der deutschen Schachjugend dann definitiv aufhören mit mir. Habe ich so klar und transparent auch verkündet. Weil ich sag mal so, ich bin jetzt 42. Nächstes Jahr zur Jugendversammlung bin ich dann 43. Ich möchte jetzt auch nicht als Berufsjugendlicher irgendwo meine Karriere weiter fortführen. Habe den Dienst 4 Jahre jetzt getan. Ich denke, ich habe auch Ruhe reingebracht und denke, der Auftrag ist erledigt. Gibt es gerne ab und möchte mich eigentlich wieder auf regionaler Ebene konzentrieren, also sprich auf meinen Verein. Das ist erstmal das, worauf ich mich freue. Auch ein bisschen auf Ruhe. Und DSB beziehungsweise Präsidium oder Referententätigkeit habe ich überhaupt gar keinen Kopf weiter gemacht. Würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie für mich jetzt als gegeben ansehen. Ich will es auch nicht ausschließen, ob das vielleicht in 5 oder 10 Jahren mal wieder ein Thema sein könnte. Das habe ich auch gelernt, man soll nie was ausschließen, aber aktuell spielt es jetzt erstmal keine Rolle.
Okay. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbe- und Informationsblock. Erstmal würde ich mich freuen, wenn ihr den Schachgeflüster-Podcast weiterempfehlt, damit noch mehr Leute sich unterhalten und inspirieren lassen können. Dann möchte ich euch hinweisen auf mein Buch Der Schachbooster, ein Lesebuch zur Verbesserung im Schach. Und außerdem auf den Schachkalender schachtermine.com. Dort findet ihr aktuell mehr als 500 Einträge zu kommenden Schachturnieren und weiteren Schachveranstaltungen. Die besten Schachmaterialien, also Bücher, Bretter und alles andere, gibt es im Chess Tigers Shop unter shop.chess-tigers.de. Und die besten Schachkurse gibt's für mich bei der Schachakademie Chessamy. Und Nationalspielerin Melanie Lubbe erzählt euch jetzt etwas mehr darüber.
Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei chessamy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode Schachgeflüster10, spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Du hast vorher angesprochen, dass du viele verschiedene Ämter hattest, vielleicht auch zu viele, und da gibt es ja auch einen Grund dafür, nämlich dass es schwierig ist, bestimmte Positionen zu besetzen. Also viele Vereine klagen darüber, dass sie Probleme haben, Ehrenamtliche zu finden, die so Funktionen ausüben. Ihr macht ja auch so Vereinsschulungen und so weiter bei der Schachjugend. Hast du für dieses Problem irgendwelche Tipps und Tricks für die Vereine? Wie findet man Ehrenamtliche?
Ja, das war schon früher schwierig. Das ist heute noch schwieriger geworden, weil, glaube ich, auch noch eine gesellschaftliche Entwicklung dazugekommen ist. Junge Leute mögen sich ungerne für einen gewissen festen Zeitraum binden. Also sprich, diese Ämterhierarchie von 2 Jahren, wo ich dann gewählt werde, das ist doch für viele Jugendliche einfach nicht attraktiv. Also ich sehe das bei uns in der Schachjugend. Da haben wir ja einen riesen Pool an Mitarbeitenden, die tatsächlich projektbezogen gerne dabei sind. Also Stichwort ist immer Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft, haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten, Helfer zu finden. Die sind sofort da und auch für viele andere Veranstaltungen. Das sind aber nicht immer die gleichen Persönlichkeiten. Die finden halt dieses eine Projekt, ich nenne jetzt auch mal Sommercamp, das ist auch so ein Evergreen jetzt mittlerweile geworden bei uns, was ja dieses Jahr auch wieder stattfindet. Da findet sich tatsächlich ganz, ganz schnell ein engagiertes Team. Und dann sind die aber auch wieder, sag ich mal, weg, in Anführungszeichen, und sagen, wir haben die Veranstaltung gut gemacht, haben sie auch super gemacht und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Aber die wollen kein Amt übernehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir auch in den Vereinen lernen müssen, dass wir wegkommen von dieser Ämterhierarchie, beziehungsweise diese Denken in 2-Jahren-Rhythmus. Und ich habe das bei mir im Verein auch gehabt. Wir sind ein relativ kleiner Verein. Wir sind so ungefähr 60, 70 Mitglieder, so irgendwo da in der Mitte. Und da gab es auch immer nur 2, 3 Leute, die was gemacht haben. Aber dann haben wir auch gesagt, das muss irgendwie anders gehen. Wir haben ja Jugendliche und auch Studenten, die kluge Ideen haben. Und dann sollen sie das auch umsetzen, aber ohne irgendwie gleich mit dem Amt bedroht zu werden. Und das hat seit 3, 4 Jahren gut gefruchtet, dass wir wirklich ein 7-köpfiges Team mittlerweile geworden sind, wo es überhaupt nicht darum geht, wer hat irgendwelche Funktionen inne. Aber man kann sich drauf verlassen. Und dann dockt sich immer mal wieder ein Neuer mit an und sagt, ach, das finde ich cool, das Projekt, das begleite ich gerne und da mache ich gerne mit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft, worauf wir gehen wollen. Deswegen haben wir auch das Projekt Junior Team ins Leben gerufen. Ist noch ein relativ neues Projekt, wo wir genau diese projektbezogene Geschichte nochmal weiter fördern wollen. Das wollen wir auch in die Länder reinbringen. Denn ich glaube, das Problem der Ehrenamtlichen ist ja nicht nur ein Bundesproblem. Das kannst du ja bis zur kleinsten Ebene, also sprich in den Vereinen mit runterbrechen. Ich ich bin ja noch ganz froh, dass wir keine Unterbezirke jetzt in Mecklenburg-Vorpommern haben. Wenn ich mir so angucke, NRW oder auch Bayern, die dann noch irgendwelche Zwischenebenen da haben, das ist ja genauso schwierig, die auch noch zu füllen. Aber ich glaube, dieses Projektbezogene ist tatsächlich das, was wir in Zukunft mehr und mehr erleben werden.
Also mehr Projektbezug statt Funktionen und auch Leute direkt ansprechen, anstatt zu fragen, wer möchte gerne. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Genau.
Du hast vorher auch die Besonderheiten von Mecklenburg-Vorpommern angesprochen und aktuell, wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut in den deutschen Schachvereinen, dann sehe ich da so einen Trend, nämlich dass die großen Vereine immer größer werden, aber die kleinen Vereine immer kleiner oder gar aussterben. Und ich glaube, das Thema Vereinssterben war schon damals während deiner DSB-Zeit ein Thema. Wie würdest du es heute beurteilen?
Hat sich noch verschärft.
Oder hast du Lösungsansätze?
Ja und nein. Also von der Analyse gebe ich dir absolut recht. Von der Mitgliederzahlentwicklung geht es noch einigermaßen bei uns, obwohl ich mir da auch mehr gewünscht hätte in den letzten 2 Jahren. Da wäre sicherlich auch mehr möglich gewesen. Aber wenn ich mir tatsächlich angucke, die Fläche, da sind viele weiße Flecken dazugekommen seit 2011. Corona hat es dann auch nochmal verschärft, wie so ein Katalysator. Und ja, woran liegt es? Es liegt natürlich zum einen, wir sind ein dünn besiedeltes Land. Und häufig ist es so, wenn der 84-jährige Vorsitzende dann sagt, mit 85 mache ich das nicht mehr, und er war der einzige Aktivposten, dann sagen die anderen 6, 7, ja, alles klar, wir melden uns mit ab. So ist es tatsächlich in MECPOM mit vielen Vereinen, könnte ich sofort 10 aufzählen, ungefähr so gewesen. Es gibt aber auch, sage ich mal, Aktivposten, ich nenne immer so Torgelow, das ist wirklich so die letzte Ecke von Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, das hört jetzt kein Vorpommern, aber ich bin ja selber einer. Aber das ist wirklich Randlage, ne? Das ist so ein paar Kilometer vor Polen. Die Autobahn ist weit weg, aber der Verein schaffte tatsächlich mit 60 bis 70 Mitgliedern wirklich konstant Nachwuchsarbeit, aber auch mit den Erwachsenen sehr, sehr aktive Arbeit zu leisten. Da habe ich mich mal gefragt, woran liegt das? Also Torgelow ist wirklich eine Kleinstadt, eine richtig kleine Kleinstadt. Da kommt ja der Philipp Amthor her, der ist ja mal stolz auf diese Region. Und da habe ich mich mal gefragt, wie kriegen die das hin? Aber ganz einfach, die sind nicht nur an den Schulen aktiv, sondern die nehmen an den Dorffesten dran teil. Wenn irgendwo ein Schützenverein wieder ein Fest macht, ist ein Schachstand mit dabei. Wenn Weihnachten was ist, sind die auch mit dem Schachbrett dabei. Da machen sie gute Öffentlichkeitsarbeit. Und wie gesagt, sie nehmen auch die gesamte Region mit. Also das ist so ein Aushängeschild mittlerweile. Also da geht was. Manchmal kosten Sachen auch Geld und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, es gibt kluge Ideen von den ländlichen Vereinen, aber die werden finanziell so ein bisschen alleine gelassen. Sie sind zu klein, um Kreis- oder Landessportfördermittel einzuschreiben, das ist ja meistens so, weil du musst ja immer Mindestsummen bei den Sportbünden irgendwo erreichen und da wünsche ich mir eher Unterstützung vom Landesschachverband. Der hat genug Geld diesbezüglich, weil ja durch Corona auch ein bisschen was angespart worden ist. Und da würde ich mir mehr Initiative wünschen. Aber bisher fruchtet das leider nicht.
Ja, dann lass uns nochmal zurückkehren zur Schachjugend. Und zwar, wie du überhaupt zum ersten Vorsitzenden gewählt worden bist. Das war ja, wie schon bei der DSB-Vizepräsidentschaft, auch so ein bisschen eine Durcheinander-Situation und vorherige Unruhen um die Finanzen. Vielleicht kannst du mal schildern, wie da diese Stimmung im Vorfeld war und was dich bewogen hat, dich dort aufzustellen.
Ja, ich war ja schon einige Jahre, sag ich mal, von der Bundesebene weg, hatte eigentlich auch überhaupt keinen Anspruch jetzt irgendwie für mich selber gehabt, jetzt bei der Schachjugend was anzustreben. Das ist eigentlich ganz kurios entstanden. Ich habe noch nicht mal so richtig das mitgekriegt, dass es da große Baustellen gegeben hat. Das ist ja häufig so, bis das dann an die Öffentlichkeit dringt. Und das war dann Anfang 2021. Da kriegte man schon so ein bisschen mit durch die Ausgründung. Gab es Dissonanzen zwischen DSB und DSJ-Verantwortlichen damals. Dann kam ja noch die Geschichte mit Jörg Schulz mit dazu. Also da kriegte man das schon auch als Außenstehender mit, dass nicht alles so rund läuft. Und Anfang 2021, ich glaube, das war so Februar oder so, da kriegte ich dann so ein paar Informationen, dass es da krachen wird in der Schachjugend oder schon gekracht hat. Das habe ich dann aber erstmal nur zur Kenntnis genommen. Und dann im Frühjahr vor der Jugendversammlung, die war, glaube ich, damals im Mai, wenn ich mich richtig erinnere, als Videokonferenz, war ja noch in Hoch-Corona-Zeiten, kriegte ich dann einen Anruf, ob ich mir vorstellen könne, DSJ-Vorsitzender zu werden. Ja, das habe ich dann erstmal sacken lassen.
Von wem kam denn der Anruf?
Ja, das werde ich jetzt für mich behalten. Da habe ich, ja, es tut mir leid, Michael. Quellenschutz gibt es dann auch bei mir. Ja, also da gab es die Anfrage dann, ob ich es mir vorstellen könnte. Da habe ich gesagt, für mich selber, das kann ich nicht spontan entscheiden und ich muss mir auch mal ein Gesamtbild machen, was da überhaupt los ist. Und dann fängt man ja an, sich mit den Sachen zu beschäftigen, das, was öffentlich zugänglich ist, sich anzugucken. Und ich habe schon gemerkt, da sind mehrere Risse drin. Einmal ein Graben innerhalb der deutschen Schachjugend, also zwischen Landesschachjugenden und auch dem Vorstand. Da merkte man schon, oh, da gibt es kritische Verbände, da gibt es Unterstützungsverbände, da ist irgendwas schiefgelaufen, habe ich sofort gemerkt. Und dann natürlich der Graben zwischen Deutschen Schachbund und Deutscher Schachjugend. Da merkte man auch, oh, das kann dauerhaft nicht gut sein, wenn ein Erwachsenenverband und sein Jugendverband im Clinch liegt. Naja, und dann gab es ja diesen berühmten Kassenprüfbericht, der ja dann irgendwie ein paar Wochen vor der Jugendversammlung herausgekommen ist. DSB-Kassenprüfbericht gab es ja dann auch nochmal kurz danach, der sich ja ebenfalls mit der DSJ-Kasse beschäftigt hat. Und da merkte man schon, ja, das weiter so wird nicht funktionieren. Manchmal in so einer Krisensituation muss dann manchmal auch was von außen passieren, ein reinigendes Gewitter. Und deswegen habe ich mich dann selber überzeugt oder gesagt, ich kann es mir vorstellen, ein Angebot zu unterbreiten, Ruhe reinzubringen, die Gräben möglicherweise wieder zuzuschütten, auch auf den DSB zuzugehen und einfach dann nach 2-4 Jahren einen geordneten Laden nach dieser ganzen Umgründungsphase zu übergeben. Und gerechnet habe ich nicht damit, dass ich es schaffe im Wahlgang, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war ja sehr knapp auch.
Genau, ein Delegierter war es.
Ne, also 131 zu 129 Stimmen gegen den Malte Ibs, der ja der amtierende Vorsitzende war.
Genau. Ne? Also super knapp, ein Delegierter war es. Wir wissen bis heute nicht welcher. Das ist aber auch eine geheime Abstimmung, ist ja auch gut so. Waren Malte und ich beide baff. Also wir haben auch kurz danach telefoniert. Es ist halt ein absolut brutales Ergebnis in die eine und in die andere Richtung. Also man wünscht sich ja, egal ob man jetzt der Unterlegene ist oder der Gewinner, eigentlich immer ein klareres Ergebnis. Aber das Ergebnis hat gezeigt, wie aufgespalten der Verband ist, wie zerstritten er auch teilweise gewesen ist. Und da sind ja auch Sachen tatsächlich unter der Gürtellinie gelaufen, wo ich sage, Leute, das ist ein Jugendverband, davon müssen wir ganz schnell wegkommen. Da will ich auch gar nicht sagen, von welcher Richtung das alles gekommen ist. Ich glaube, alle Protagonisten, die dazu beigetragen haben, wissen auch, dass das nicht so optimal gewesen ist. Ich bin aber froh, dass diese Zeiten tatsächlich vorbei sind. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist vorbei. Man merkt, der Graben ist zugeschüttet. Und natürlich muss es auch Auseinandersetzungen geben, die konstruktiv sind. Aber das, was 2021 gelaufen ist, das war nicht unbedingt konstruktiv. Das hat den Verband auch nicht nach vorne gebracht.
Gräben zuschütten in der Schachjugend und auch Richtung DSB, das war deine Devise. Es war aber einmal hast du dann doch ziemlich hohe Wellen geschlagen bei einem Kongress. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, aber da hast du angekündigt, am nächsten Tag zum Amtsgericht zu laufen und für die Schachjugend Insolvenz anzumelden. Und der ein oder andere beim Schachbund hat sich dann da auch, ich sage mal, bedroht oder ja, bedroht vielleicht nicht, aber fand das überzogen. Das war für dich auch schon ein Schritt, oder? Weil du ja sonst eher so, ich sag mal, sachlich und konsensorientiert warst, aber das war schon eine Provokation, oder? Oder war es nötig?
Nee, also es war tatsächlich keine Provokation. Da stehe ich auch nach wie vor hinter der Aussage, dass es zu dem Zeitpunkt, das war im Mai letzten Jahres auf dem Bundeskongress in Berlin, Hintergrund ist ja da der gewesen, dass wir die Rückforderung hatten seitens des Deutschen Schachbundes, unser Projektmittel Und das waren ja nicht nur 10 Euro, sondern das geht ja in die Zehntausender Euro, die da zu Buche schlagen. Und das hatten wir einfach nicht. Wir hatten ja eher im Gegenteil einen großen Antrag gestellt auf Erhöhung der Zuschüsse seitens des DSB, weil bei uns ja auch schon im vergangenen Jahr die Inflation massiv zugeschlagen hat. Da haben wir auch dem DSB signalisiert, wir müssen einfach noch eine bessere finanzielle Ausstattung haben. Wir wussten natürlich im Vorfeld nicht gleich, dass der DSB in Schieflage geraten ist, weil als wir mit dem darüber angefangen haben zu diskutieren, war offiziell noch alles schick. Das war ja im Sommer 22, da ging das schon los. So, und dann kam der Kongress zustande. Man hat aus unserem Wunsch, 32.000 Euro mehr zu bekommen, nur die Hälfte bewilligt. Kann ich auch alles verstehen. Sind wir auch in den Kompromiss mit eingestiegen, weil wir auch schon gesehen haben, naja, es wird sehr knapp auf DSB-Seite. Aber wir waren relativ klar in der Erwartungshaltung, dass wir diese Rückforderung vom Tisch kriegen über den DSB-Kongress. Und hatten ja auch so einen Antrag, einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Und der ist halt abgeschmettert worden. Und so, dann rechne ich 1:1 zusammen. Ich weiß, was wir im Jahr als DSJ bekommen. Und da klaffte auf einmal eine Riesenlücke. Und wenn ich das weiß, nach Insolvenzrecht, wir unterliegen dem nun mal, habe ich in der Situation auch ganz klar offenbart, dass wir momentan in der Insolvenz drinne stecken, wenn nicht uns geholfen wird. Dann hat ja klugerweise das neu gewählte DSB-Präsidium gleich im Anschluss des Kongresses gesagt, okay, wir stunden bzw. schieben jetzt erstmal die Forderung auf und schauen, wie wir das Pferd irgendwie gelöst kriegen oder von hinten aufrollen. Ja, also das war natürlich ein wichtiges Signal, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe, war die Situation tatsächlich so. Sicherlich, man kann über die Wortwahl immer streiten, aber ich habe für den Moment ganz einfach die Interessen der DSJ vertreten müssen. Und hätte ich jetzt irgendwie mit leisen Worten was gesagt, glaube ich, wäre es nicht verstanden worden, wie weit, sage ich mal, die Kacke am Dampfen ist. Ich würde es einfach mal so beim Namen nennen. Deswegen auch, wie gesagt, dieser Ausspruch und ja, der wird mich wahrscheinlich meine ganze Schachkarriere noch lang verfolgen, aber dazu stehe ich.
Der Mann, der die Insolvenz angedroht hat.
Ja, ich hätte gern drauf verzichtet. Ja, ich hätte sehr gerne drauf verzichtet.
Ja, das glaube ich. Ja. Am 11. Mai ist ein außerordentlicher Kongress des Deutschen Schachbundes und wird es da notwendig sein, dass du dich zu bestimmten Themen oder Anträgen äußerst?
Ja, also ich glaube, so die großen Wogen sind ja geglättet zwischen DSB, DSJ ja sowieso. Es wird das große Thema Beitragsanpassung auf der Tagesordnung stehen. Es ist ja jetzt bekannt, dass es verschiedene Denkmodelle vorher gegeben hat, aber dass jetzt der Vorschlag auf die 4 Euro Anpassung geht. Wir haben ja derzeit eine 3 Euro Erhöhung gehabt und jetzt soll sozusagen nochmal 1 Euro oben raufgeschlagen werden. Aus meiner Sicht ist es eigentlich auch logisch begründet, warum. Man hat ja über 10 Jahre lang den Beitrag immer gleich behalten und wir wissen, was draußen in der Wirtschaft, sag ich mal, im Konsumbereich los ist. Und irgendwo gibt's ja auch Angestellte, die auch schon seit Ewigkeiten, sag ich mal, auf dem gleichen Niveau des Lohns festgefahren sind. Da muss man auch dringend mal drüber reden, denn der DSB ist ja auch Arbeitgeber, hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung und wir als DSJ haben uns mit dem Thema auch beschäftigt, mit den 3 oder 4 Euro Beitragserhöhungen und haben uns auch klar dazu positioniert, dass wir den DSB da zur Seite springen und ebenfalls für diese 4 Euro Erhöhung werben. Weil wir einfach die Notwendigkeit sehen. Und außerdem, wir haben ja Mitgliederzuwachs, das ist ja schön zu beobachten, seit 1,5 Jahren, was da so an neuen Mitgliedern dazugekommen ist. Wir wollen dieses Niveau auch erhalten. Und wenn man mehr Aktivitäten entfalten will, auf beiden Ebenen, also auf DSJ und DSB-Ebene, brauchst du halt einfach ein bisschen Knete dafür. Und aktuell geht inhaltlich eher wenig, weil der DSB in Zwängen der Haushaltsnot ist. Aber er kann sich jetzt ein bisschen Luft verschaffen und ich finde, diesen 1 Euro, man muss ihn einfach durch 12 Monate teilen. Das vergessen ja viele. Viele denken mal, das ist im Monat 1 Euro. Nee, den muss man durch 12 Monate teilen. Was bleibt dann übrig? Ne? Also weniger als 10 Cent. Und ich finde, damit kann man so viel erreichen im Jugendbereich, aber vor allem auch im Erwachsenenbereich. Und der DSB kann einfach mehr inhaltlich. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich auch diese Investition.
Ja, Dann lass uns über noch ein paar Themen oder Projekte sprechen, die ihr in der deutschen Schachjugend habt. Stichwort DSJ-Akademie in Frankfurt am Main vom 21. bis zum 23. Juni. Vielleicht für den einen oder anderen mal eine Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen. Worum geht's da genau?
Ja, das ist ja so ein Evergreen von uns, die DSJ-Akademie, also tatsächlich dieses Jahr mal am Main. Und das sind ganz, ganz viele Workshops, Seminare, wo man sich tatsächlich als Teilnehmer immer auch mal wieder entscheiden muss, nehme ich Seminar A, B, C oder D, weil einiges findet ja auch immer parallel statt. Die Akademie hat im Grunde genommen so drei Hauptphilosophien. Zum einen in Richtung Schachtraining zu gucken, welche Methoden sind neu auf dem Markt, über welche Methoden sollte man auch mal streiten leidenschaftlich, / Materialien, das ist ja auch immer so ein Who is Who der Materialien. Nummer zwei ist dann eher so das Verbands- bzw. Vereinsleben. Was kann ich an neuen Ideen im Verein machen? Da gibt's dann auch immer einen Austausch zwischen den aktiven Vereinen. Guck mal, wir haben das mal so versucht, versucht das doch auch mal. Also so eine Art Ideenwettbewerb. Und dann natürlich auch viele informative Sachen. Wir haben ja auch immer das Thema PSG, also Prävention sexualisierter Gewalt mit drauf, was wir sehr, sehr viel jetzt auch mittlerweile bei vielen Veranstaltungen gespielt haben. Vielfalt ist ja auch ein großes Thema. Das wird auch in der Akademie natürlich stattfinden und vieles mehr. Also das ist tatsächlich ein bunter Blumenstrauß aus allen schachrelevanten Themen. Und wir freuen uns auch immer, dass da nicht nur Jugend unterwegs ist, das ist natürlich wichtig, aber dass auch wirklich viele ältere Schachspieler, Vereinsvertreter, Verbandsfunktionäre vorbeischauen und sich das tatsächlich auch anhören, mitdiskutieren, ihre Ideen mit reinbringen. Davon lebt das Ding.
Ja, und weitere Veranstaltungen findet man auch auf deutsche-schachjugend.de. Also wir können jetzt gar nicht alles durchgehen, aber ein Projekt habe ich gesehen, 500 € gibt es zu gewinnen für Vereine. Gibt es da neuen Fördertopf? Vielleicht kannst du dazu was sagen?
Ja, du sprichst wahrscheinlich auf das 64-Felder-Projekt an. Ne? Genau, so haben wir es intern bei uns dann benannt. Ja, genau, das ist tatsächlich neu. Das gab es vorher noch nicht. Auch hier dank der deutschen Sportjugend, die ja immer mal wieder was Neues ausprobieren wollen. Und wir sind da eigentlich immer einer der ersten Fachverbände. Da bin ich auch mal stolz auf unsere Truppe, die dann auch eine Idee daraus entwickeln. Und wir haben gesagt, wir versuchen es einfach mal, bieten so eine Art Wettbewerb dann an, wo Jugendvereine, aber auch ganz normale Erwachsenenvereine sich bewerben können mit einer interessanten Bewegungsgeschichte. Und und da sind unter anderem diese 500 € mit entstanden. Ich weiß, das ist jetzt gerade erstmal in der Werbetrommel mit drin. Wir rollen das jetzt sozusagen peu à peu aus. Da ist ja auch die DJEM nochmal wieder eine schöne Werbetrommel dafür. Und ja, wir hoffen, dass das einen großen Anklang finden wird. Aber kann ich noch nichts zu sagen, weil das ist jetzt ganz frisch ins Leben gerufen. Aber wir wissen von anderen Sportverbänden, die haben es schon ein bisschen eher wohl aufgegriffen. Da läuft es schon ganz gut an. Also von daher bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wir da gute Rückmeldungen kriegen werden.
Das Thema Schulschach würde ich auch gerne nochmal diskutieren. Das ist ja von der Schachjugend ein Thema und auch von der Deutschen Schulschachstiftung, mit der er zusammenarbeitet. Und ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Also Schulschach, klar, klingt erstmal gut. Und es gibt ja auch diese Studien, ne, welchen positiven Einfluss Schulschach hat. Aber ich frage mich immer, ob es nicht ineffizient ist, denn wenn ich 20 Kinder in der Schulschach-AG habe, wie viele landen denn dann im Verein? Ja, vielleicht einer oder mit etwas Glück zwei oder drei, aber den meisten reicht es ja, einmal in der Woche Schule zu spielen und die werden auch nie eine Tür ins Vereinslokal reinsetzen. Und wenn dann die Grundschule vorbei ist, dann hören sie auch meistens auf, ne, weil im Gymnasium gibt es dann keine Schulschach-AG mehr. Und dann hat man die Kinder 4 Jahre unterrichtet und dann kommen die nächsten Kinder. Aber für die Vereine springt da nichts bei raus. Also wäre es nicht effizienter, wenn man diese ganzen Ressourcen, die man da für Schulschach verwendet, wenn man die dafür verwendet, die Kinder in die Vereine zu bekommen und dann dort zu halten, wäre das nicht nachhaltiger?
Das ist eine spannende Diskussion, die du gerade erwähnst. Die gibt's tatsächlich und die ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr alt, solange es das Schulschach, glaube ich, gibt. Ich habe da zwei Herzen in einer Brust, wobei das eine ist deutlich stärker. Ich kann das nur jetzt, sage ich mal, von meinem Verein beurteilen, von der Statistik her. Wir haben ja auch so ein paar Schulschach-AGen, die wir aktiv führen. Und da ist die Quote tatsächlich, wenn ich jetzt mal so gucke, 20 in einer AG, dann landen ungefähr zum Halbschuljahresende oder Schuljahresende 2 im Verein. Also das ist tatsächlich die Quote. 10-1 würde ich jetzt mal so als kühne Formulierung nehmen wollen. Das ist in einigen Regionen ein bisschen besser. Da ist vielleicht die Quote 1-8, vielleicht sogar noch niedriger. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, man braucht eine gewisse Anzahl in der AG, um dann jemanden im Verein zu haben. Also habe ich nur 2 in der Schulschach-AG, dann wird das häufig gar nichts werden. Hätten wir diese Schulschach-AG nicht, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann, sag ich mal, auch diesen Mitgliederboom gehabt hätten, den wir jetzt aktuell erleben. Denn ich kann mich erinnern, kurz nach Corona oder noch in der Corona-Zeit gab es ja das gemeinsame DSJ-DSB-Projekt, wo wir ganz, ganz viele Bewerbungen hatten, wo neue Schulschach-AGen sich ja bewerben konnten beim DSB und bei der DSJ, um mit Material ausgestattet zu werden. Und da hieß es im Vorfeld, ja, das wird nichts funktionieren. Also es wird nicht funktionieren. Und die mussten ja auch immer nachweisen, dass sie neu sind. Wir haben mal versucht, im Nachgang dieses Projektes zu schauen, sind diese Schulschach-AGen noch aktiv und wie hat sich das auf die Vereine ausgewirkt? Und das ist ganz interessant zu beobachten, dass es tatsächlich miteinander zusammenhängt. Also da gibt's schon eine klare Querverbindung dazu. Auf der anderen Seite, ja, es wird viel an Know-how, an Ressourcen, an Manpower reingesteckt in den Schulschachbereich. Aber da erwidere ich auch immer, Schach ist ja nicht nur Jugendverbandsebene oder DSB-Verbandsebene, sondern Schach ist ja ein Kulturgut. Und jeder Schachspieler, der irgendwie die Leidenschaft hat, freut sich doch darüber, wenn an seiner Schule in der Umgebung ein Schachunterricht stattfindet. Ob die nachher nach der Grundschulzeit nicht in den Verein kommen, vollkommen egal. Also ich finde, wir machen ja aktive Bildungsarbeiten, Mehrwert für die Gesellschaft. Und ich freue mich immer, manchmal ist es wirklich so, dass Leute, die in der Grundschule eine Schulschach-AG besucht haben, die kommen nicht gleich zum Verein. Aber irgendwann vielleicht mal, das hatten wir jetzt vor kurzem in unserem Verein gehabt, gab es jemanden, der war vor 30 Jahren in einer Schach-AG mit drin, der hat jetzt den Weg in den Verein geschafft. Viel zu spät, gebe ich recht, aber er hat ihn gefunden. Und da bin ich irgendwie dann doch wieder überzeugt, dass es richtig ist, im Schulschachbereich Investitionen reinzufahren und diesen Bildungsauftrag, den Schach ja nun mal unbenommen hat, auch auszuleben.
Lässt sich hören, ja. Eine Baustelle möchte ich noch ansprechen, und zwar das Hochschulschach. Man weiß ja seit vielen, vielen Jahren, dass das notleidend ist in Deutschland. Und wenn man sich so die Mitgliederstatistik im Deutschen Schachbund anschaut, dann sieht man, dass so ab Alter 20 eine richtige Delle einsetzt. Und ich verstehe es nicht so ganz, warum man das Thema Hochschule so vernachlässigt. Also man macht ganz, ganz viel für Kinder, für Schulschach. Aber wenn die Jugendlichen dann bis 18 oder 20 im Verein durchgehalten haben, dann ziehen sie in eine andere Stadt, an eine Uni, und dann da gibt es halt an den Hochschulen kein richtiges Angebot. Und das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, ich sage mal, diese Altersgruppe im organisierten Schach zu halten. Und da frage ich mich, warum man nicht zum Beispiel mal einen Beauftragten für Hochschulschach in der Schachjugend oder im Schachbund versucht zu finden, weil wir haben für alles Beauftragte, aber irgendwie fürs Hochschulschach nicht. Woran hapert es denn da? Und wessen Aufgabe wäre das eigentlich?
Ja, also offiziell ist es tatsächlich DSB-Aufgabe, weil die auch den Beauftragten offiziell im Organigramm mit drinne stehen haben. Der ist aber aus meiner Kenntnis heraus vakant. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwie die Position besetzt ist. Wir haben keinen Beauftragten für Hochschulschach. Es war damals eine klare Absprache, dass der Beauftragte drüben beim DSB ist. Natürlich fühlen wir uns inhaltlich trotzdem mit für zuständig, weil es ist ja klar, wenn 18- bis 20-Jährige, wenn ich mir also U20-Bereich angucke, da gibt es Studenten dabei, ne? Und dann sind wir schon im Hochschulbereich. Und wir haben ja auch über die ODEMS vorhin gesprochen, die bis U25 gehen. Wo sind viele U25er? Natürlich an der Uni zu finden. Das Thema, da muss ich auch selbstkritisch sagen, glaube ich, die beiden nationalen Verbände, DSB, DSJ, aber auch die Landesverbände, haben das irgendwie einschlafen lassen, das Thema. Es war mal relativ aktiv zusammen mit dem ADH. Da gab es ja auch diese offiziellen Meisterschaften und Turniere. Und dann ist irgendwann mal ja der Mehltau runtergekommen und die Leute sind da vom Schirm runter. Es gab jetzt in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich ein bisschen Bewegung wieder im Bereich, dass man zumindest anfängt, wieder eine offizielle Meisterschaft auszuspielen, um in diesen ADH-Kanon mit reinzukommen. Weil ist man in diesem ADH-Kanon drinne, hat man auch viel mehr Werbemöglichkeit oder direkten Durchgriff auf die einzelnen Hochschulen. Weil derzeit ist der Kanal einfach auch gesperrt. Und da gibt's jetzt Bewegung, ist aber noch wirklich niedrigschwellig, muss ich ganz klar so sagen. Ne? Was du so angesprochen hattest, ist im Grunde um so Hochschul-AGs. So habe ich das jetzt verstanden, mal so die Nachfrage.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Ne? Das gibt es, glaube ich, schon an einigen größeren Unis, dass es dort Zusammenkünfte gibt, aber nicht organisiert. Und ich glaube, so richtig die zündende Idee, die hat noch gar keiner so richtig herausgearbeitet. Aber ich weiß, dass wir da auch demnächst inhaltlich, wenn wir diese ganzen Finanzthemen dann irgendwann mal auch weg haben, weil das hat ja auch viel Manpower und Womanpower gebunden bei uns, dass wir uns da mit dem DSB verständigen wollen. Aber ich glaube, das ist nicht innerhalb von 2 Jahren zu lösen. Das muss ein längeres Projekt sein.
Ja. Jetzt haben wir viel über Breiten- und Schulschach auch gesprochen. Vielleicht nochmal die Spitze anguckend. Die Schachjugend hat ja auch vor kurzem die Spieler des Jahres 2023 gesucht. Ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile gefunden? Oder wird es noch ausgeschrieben?
Also teilweise haben wir schon alles in Sack und Tüten. Einiges ist noch ja im Nachjustieren. Wir werden das ja wieder auf der DJEM dann verkünden. Deswegen schweige ich jetzt mal dazu.
Okay, die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, war auch eine andere, nämlich ob du meinst, dass wir mit unseren Talenten international konkurrenzfähig sind und an der Spitze stehen.
Ja, da habe ich 2 Meinungen zu. Ich sage jetzt mal so aus DSJ-Sicht, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein, dass was in den letzten Jahren sich entwickelt hat im internationalen Bereich. Da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele. Der kleine Besu zum Beispiel, ne, wenn wir uns den angucken, hat es ja nur auch geschafft in die Nationalmannschaft. Also ich glaube, das ist schon tatsächlich ein Aushängeschild auch für uns als DSJ, weil er ja über unsere deutsche Meisterschaft überhaupt erstmal in den Fokus gerückt ist. Aber auch der Vincent, der natürlich super eingeschlagen ist, kam ja auch aus unseren Bereichen mit raus. Da kann man schon sagen, jawohl. Und auch viele andere, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber der große Durchschlag, der ist halt noch nicht irgendwie ersichtlich oder auch noch nicht passiert. Und da leite ich mal jetzt eher so meine Privatmeinung über. Ich bin immer erstaunt, wenn ich so gucke auf Meisterschaften, Turnieren. Da wird viel Theorie vermittelt, viel Theorie geübt, gepaukt. Ich habe das mal in einer Situation vor 2 Jahren erlebt bei der deutschen Einzelmeisterschaft. Da war ein U8er, der wurde von seinem Trainer mit der sizilianischen Verteidigung, der musste das irgendwie bis zum 20. Zug auswendig nochmal auf dem Brett hin und her zeigen, wo ich mir sage, Leute, das ist U8, da ist Kreativität gefragt am Schachbrett und das verhindere ich damit. Und ich bin ja ein bisschen aufgewachsen, um den Kreis zu schließen, im Schachzirkel noch zu Ostzeiten. Und da war die russische Schachschule oder so, damals sowjetische Schachschule tatsächlich immer noch in aller Munde. Und da hieß es immer Kreativität, Kreativität. Gar nicht so viel Eröffnung pauken, sondern einfach dieses Taktik, Taktik, Taktik war immer so an erster Linie. Die Kinder aggressiv spielen lassen auf dem Schachbrett. Vielleicht sind wir manchmal zu verkopft im deutschen Schach. Ist aber, wie gesagt, wirklich eine privat laienhafte Meinung. Ich würde mir schon wünschen, wenn wir mal einfach back to the roots mal gucken, muss es alles bis zum 200. Zug durchanalysiert werden? Wollen wir nicht wieder einfach die Kreativität mehr herausfordern? Aber ja, ist eine gewagte These gerade, ich weiß.
Naja, gut, lässt sich hören. Vielleicht auch ein Stück weit sind wir zu ergebnisbezogen, weil ne, Kinder dann vielleicht auch mal irgendwie ein Remis vereinbaren und sich dadurch verbauen, in Zeitnot spielen zu lernen oder ein Endspiel spielen zu lernen, weil halt jeder schon in jungen Jahren auch auf die DWZ viel zu sehr schaut, anstatt auf die spielerische Entwicklung. Würdest du das unterstreichen?
Ja, ja. Da wollte ich den Punkt eigentlich so auch in die Richtung führen, dieses Elo-DWZ-geleitete Spielen oder auch auf Ergebnisse. Das ist schon tatsächlich eine Entwicklung, das merken wir ja auch in den Netzwerken, wenn ich mir angucke, LeeChess und Chess.com, da ist die erste Frage dann, wenn man denn mal chattet, ja, was hast du für eine tatsächliche Zahl? Also das ist halt alles sehr fokussiert auf diese Ratings und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das eine gute Entwicklung ist. Mir ist es vollkommen Banane, was ich für ein Rating habe. Ne? Und ja.
Ja, ja, das ist nicht nur online so, auch offline so. Ne? Wenn ich Leute spreche und irgendwie man begegnet jemandem, der Schach spielt, dann ist sofort auch die Frage, welche DWZ hast du? Da ist nicht die Frage, ja, was bedeutet dir Schach oder hast du über Schach Freunde gefunden oder so. Ne? Ja. Da heißt es, da will man sich sofort messen und vergleichen.
Schrecklich.
Schade.
Manchmal schrecklich. Ja.
Bevor wir den Strich drunter machen, Stichwort privat, du hast drei Kinder, schlagen die auch eine Schachfunktionärskarriere ein?
Ich hoffe nicht.
Ist es so schlimm?
Nein, um Gottes Willen. Nee, also ich bin froh, dass alle drei Schach spielen können. Meine Tochter ist ja die Jüngste, die hat aber eher für sich so beschlossen, ja, sie kann Schach, aber möchte sie nicht weiter vertiefen, spielt lieber leidenschaftlich Keyboard. Das muss ich akzeptieren und akzeptiere ich auch. Mein Mittlerer, der ist jetzt gerade in der schwierigen Zeit der Pubertät, der ist 15. Ich hoffe, der hört jetzt diesen Schach-Podcast nicht irgendwann ab, dass der momentan auf nichts Bock hat. Also weder auf Schach noch auf andere Sachen, leider auch auf Schule. Also ist gerade ein bisschen schwierig. Aber mein Mittlerer, mein Christian, der ist so richtig, der will ganz gerne noch mehr erreichen. Und ob der Schachfunktionär werden wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sage deswegen um Gottes Willen bloß nicht, weil man verliert die Zeit zum Schachspielen. Wenn man ganz viel an Sitzungen teilnimmt, Videokonferenzen. Ich versuche zwar trotzdem immer persönlich noch das ein oder andere Punktspiel von meinem Verein mitzumachen und auch am Vereinsabend dann noch aktiv teilzunehmen, aber manchmal, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur 7 Tage und das vermisse ich. Ich würde gerne, leidenschaftlich gerne mal wieder so ein 5-tägiges oder 7-tägiges Turnier mitspielen. Keine Chance, wüsste gar nicht, wie das geht, weil die Urlaubstage, die man hat, die opfert man dann halt tatsächlich für die Verbandsarbeit und irgendwann ist Urlaub dann auch mal aufgebraucht. Also von daher möchte ich das eigentlich meinem Sohn nicht empfehlen, aber ich würde mich freuen, wenn er was machen würde im kleinteiligen Bereich, natürlich. Ne?
Ja, und Trainer und ich glaube Schiedsrichter bist du auch noch, ne? Oder zumindest mal gewesen?
Ja, ich habe eine Schiedsrichterlizenz irgendwann mal errungen. Ich weiß gar nicht, ich habe da auch mal eine Prüfung, glaube ich, geschrieben. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber das ist tatsächlich nicht meins. Also Schiedsrichterwesen, das habe ich abgewählt für mich innerlich. Ich beneide die Leute, die diese Leidenschaft an den Tag legen können, aber das ist echt nicht meins. Habe ich aber großen Respekt vor. Und Trainer mache ich tatsächlich sehr gerne, ja.
Ja, wunderbar. Niklas, dann habe ich dich sehr lange beansprucht. Ich danke dir sehr fürs Interview. Meine letzte traditionelle Frage ist immer, ob wir was vergessen haben, was wichtig ist, oder ob du noch eine Botschaft loswerden möchtest.
Ja, also meine Botschaft ist immer die, geht einfach raus in die Öffentlichkeit, werbt für unseren Schachsport und stellt das Schachbrett einfach überall auf, wo Menschen zusammenkommen, gerade in solchen Zeiten, wo viel Unzufriedenheit auch unterwegs ist. Schach verbindet und Schach trennt nicht voneinander. Und deswegen werbe ich halt einfach dafür, nimmt das Schachbrett mit raus, gerade bei dem schönen Maiwetter, kann sich nur lohnen. Ich werde es am Sonntag wieder machen, mich mit ein paar Freunden treffen und natürlich das Schachbrett plus Uhr mitnehmen.
Ja, also geht's raus und spielt Schach. Frei nach Franz Beckenbauer, etwas abgewandelt. Und genau, also dahin gehen, wo die Leute sind und Bei uns ist am 31.8. so ein Volkslauf und da haben wir auch schon uns eingebracht ins Programm und werden einen Simultanschach anbieten. Und ich glaube, das sind so die Veranstaltungen, die dann die Leute auch zum Schachverein bringen. Da freue ich mich drauf. Ja, sehr Niklas, schön. Vielen Dank. Wir haben dich ein bisschen besser kennengelernt als jemand, der sozusagen einspringt, wenn es brennt und Feuer löscht und dann wieder Ruhe reinbringt und geordnete Verhältnisse. Ich glaube, das ist wirklich eine deiner großen Stärken. Und vielen Dank für deine Arbeit auch für die Schachjugend und insbesondere natürlich für die DJEM. Alles Gute.
Ja, vielen Dank, Michael, und hat mir großen Spaß gemacht.
Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.